aus dem Rinzai-Roku. Dann sagte der Meister: Heutzutage muss derjenige, der den Buddha-Dharma erforscht, wahre Einsicht suchen. Hat er wahre Einsicht erlangt, berühren ihn Geburt und Tod nicht, sondern er ist frei zu gehen und zu bleiben. Er braucht das, was vorzüglich ist, nicht zu suchen. Das, was vorzüglich ist, kommt von allein. Ja, macht's euch richtig bequem. Heutzutage muss derjenige, der den Buddha-Dharma erforscht, wahre Einsicht haben. Als ich das nochmal gelesen habe, fiel mir das auf. Er redet nicht von Erleuchtung oder Befreiung oder sowas, sondern Einsicht. Und dann kam ich drauf, erinnerte mich, dass Shakyamuni Buddha bei seinem Erleuchtungserlebnis, wie man das sagt, auch keine Erleuchtung eigentlich hatte, sondern Einsichten. Also kein tiefes Samadhi-Erlebnis oder so etwas Ekstatisches wie ein Satori, wie das von vielen Meistern für den Moment ihrer eigenen Befreiung beschrieben wird. Was uns hier im Zen auch immer so, im Rinzai-Zen immer auch so angeboten und nahegelegt wird: Du solltest möglichst bald, möglichst schnell ein Erleuchtungserlebnis, ein Satori haben. Hatte der Buddha nicht. Und ich möchte den Prozess, den der Buddha durchlief, als er da unter dem Bodhibaum saß, ein bisschen genauer beschreiben. Hatte das selber nicht so auf der Platte. Hab das Buch von Hans-Wolfgang Schumann über das Leben Buddhas mir vorgenommen. Wir beziehen uns ja auf Shakyamuni Buddha. Ja? Ist vielleicht nicht schlecht, wirklich zu wissen, was ist dem eigentlich passiert? Was hat der eigentlich kapiert? Ja. Ihr wisst es, Shakyamuni Buddha, das brauche ich nicht erzählen, seine ganze Vorgeschichte und die Wahnsinnsaskese, die er da gemacht hat. Und beendete die aufgrund folgender Einsicht, jetzt Zitat, aus dem Pali-Kanon. Was er also scheinbar, so wird ja überliefert, genau so gesagt hat selber. Durch diese Methode auf diesem Pfad, mittels dieser harten Askese, gelangte ich nicht zum höchsten von einem Menschen erreichbaren Ziel, nämlich der wahrlich edlen Wissenserkenntnis. Und warum nicht? Weil ich jene edle Weisheit nicht erlangt hatte, welche, wenn man sie hat, sich als Hinausführerin aus dem Wiedergeburtenkreislauf erweist und für den Betreffenden gänzliche Vernichtung des Leidens bewirkt. Welche Samanas und Brahmanen je schmerzhafte, brennende, schneidende Gefühle empfunden haben, höher und weiter als die von mir in der Askese erlittenen, können sie nicht gehen. Und doch gelangte ich mit dieser harten Askese nicht zum höchsten von einem Menschen erreichbaren Ziel, zur wahrlich edlen Wissenserkenntnis. Müsste es nicht einen anderen Weg zur Erleuchtung geben? Shakyamuni hatte sich an ein Jugenderlebnis erinnert, als er während der Feldarbeit seines Vaters mal irgendwie so gemütlich als Jugendlicher unter einem Baum lag oder saß und spontan in einen Zustand der, Zitat, der Erhobenheit von unheilsamen Regungen geraten war, in eine mit Nachdenken verbundene, freudig heitere in sich Versunkenheit. Dann dachte sich, probieren wir mal das, nicht? Er setzte sich also unter den Bodhibaum, wie er später genannt wurde, so eine Feige, und übte die ersten vier Jhanas, also die ersten vier Vertiefungsstufen von insgesamt 8, manchmal sagt man sogar 9, mit denen man vollständigen Gleichmut erreichen kann und dann auch überweltliche Zustände, wo der Buddha aber gesagt haben soll, die braucht man eigentlich nicht. Und die ersten vier werden im Pali-Kanon wohl so beschrieben: Aufhören sinnlicher Lust und unheilsamer Regungen. Vorhandensein von Nachdenken und Erwägen, aus der Loslösung resultierende Wohlbefindensfreude. So wird das übersetzt, Wohlbefindensfreude. Aber wichtig dabei ist Aufhören sinnlicher Lust und unheilsamer Regungen. Das verstehe ich so, dass er in der Lage war, und das sicherlich durch seine vorangegangenen Meditationsübungen und Askese und alles, im Grunde tatsächlich schon alles losgelassen zu haben. Außer diesem Wunsch, ich will hier noch durchbrechen. Ja? Also unheilsame Regelung, Gier, Hass, Verblendung, wie er es nachher nennt. Nicht? Dass er in der Lage ist, tatsächlich in einen solchen Zustand hineinzutreten, wo alles das, was uns immer umtreibt, vielleicht gänzlich weg ist, glaube ich nicht. Aber jedenfalls in diesem Zustand weg ist. Also so eine Offenheit, so eine Klarheit, die nicht eben getrübt ist durch noch Wünsche oder Ablehnungen oder Vorstellungen oder Konzepte. Zweite Stufe, aufhören von Nachdenken und Erwägen, entstehen von Geistesruhe und Konzentration. Dann aufhören der Freude zugunsten der Freiheit von Affekten, gleichmütiges, achtsames Verweilen in körperlichem Wohlbefinden. Und die vierte Stufe, aufhören von Wohlbefindens- und Leidensgefühlen, entstehen freud- und leidfreien Gleichmuts in Achtsamkeit und Reinheit. Wer mal diese vier Stufen, diese Jhanas mal geübt hat, ich habe da lange gebraucht, also Jahre, bis ich irgendwann mal das Gefühl, ach jawohl, das ist es dann wohl. Aber es ist wirklich, das vierte ist ein Zustand, wo der Geist vollkommen ruhig ist, vollkommen still ist. Ja? Du sitzt da, du nimmst alles wahr, was um dich herum ist, bist hellwach, keine Trance, bist hellwach, hier nimmst alles herum wahr und nichts löst in dir irgendetwas aus. Vollkommene tiefe Ruhe. Also wir können dieses vierte Jhana, können wir lernen, kein Problem. Dauert eine Zeit. Und wohl vermutlich ist dieses eine Voraussetzung für die tiefe Erkenntnis, die Shakyamuni dann in drei Nachtwachen erfährt. Zitat: Als Siddhartha seinen Geist in dieser Weise gemacht hatte, richtete er ihn auf die Erinnerung und Erkenntnis seiner früheren Daseinsformen. Er muss also eigentlich, weil das vierte Jhana nicht mit Erkenntnis oder mit Nachdenken verbunden ist, er muss wieder zurückgegangen sein ins erste Jhana. Wie sagen wir so, hat sich sozusagen ruhig gestellt, ganz bewusst, das hatte er gelernt jahrelang. Ne? Wieder zurück ins erste Jhana und hat also ganz bewusst seine Aufmerksamkeit auf Erkenntnis, also irgendwelche Erfahrungen, Erkenntnisse gerichtet. Die Jhanas führen nicht zur Erleuchtung, sondern sind eine Art Vorbereitung oder Reinigung, könnte man sagen, Reinigung des Geistes, eine Art Vorbereitung, ja? Ähnlich wie alle Übungen, die wir hier machen, die per se als solche nicht zu einer großen Befreiung führen, sondern Vorbereitungen dafür sind, indem sie den Geist leer machen. Die erste Nachtwache hat Buddha dann so beschrieben, das sind alles ja irgendwie noch komische Übersetzungen, Zitat: Ich erinnerte mich an mancherlei Vorexistenzen, die ich durchlebt hatte, nämlich an eine Geburt, an 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100.000 Geburten in mancherlei Weltperioden. Ich erkannte, dort war ich, so war mein Name, so war meine Familie, meine Kaste, mein Lebensunterhalt, dieses Glück, dieses Leid habe ich durchgemacht, so war mein Lebensende. Und nachdem ich dort gestorben war, trat ich an jenem Ort wieder ins Leben. So war dort mein Name. Von jener Art meine Familie, meine Kaste, mein Lebensunterhalt. Dieses Glück und Leid habe ich durchgemacht und so war mein Lebensende. Auf diese Weise erinnerte ich mich an mancherlei Vorexistenzen mit den jeweiligen charakteristischen Zügen und Umständen. Dieses erste Wissen erlangte ich in der ersten Nachtwache. Und dann wird gesagt, ungefähr zwischen 21 und 24 Uhr, erste Nachtwache. In dieser ersten Nachtwache von dreien, die beschrieben sind, sind ja eigentlich noch keine Einsichten oder großen Erkenntnisse, sondern die Fähigkeit, viele Leben, Vorleben zu überschauen, mit dem sogenannten himmlischen, übersinnlichen Auge, wie es genannt wird. Wir Zen-Buddhisten sind ja eigentlich die einzigen aller buddhistischen Schulen, die Frage von Wiedergeburten, ob es sowas überhaupt gibt, weder mit Ja noch mit Nein beantworten, sondern offen lassen. Tendenz, meine zumindest, ist eher Nein. Aber wir müssen ja zugeben, oder ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung und wüsste auch gar nicht, wie ich es rauskriegen könnte. Ne? Aber es gehörte damals, zur Zeit Buddhas, zum absoluten Selbstverständnis in der Hindu-Lehre, ja, dass es Wiedergeburten gibt und dass es ewige Wiedergeburten gibt. Ja? Und im Hinduismus, zumindest in den vorherrschenden Schulen damals, Hindu besteht ja aus ganz, ganz vielen Schulen, Unterschulen, in den vorherrschenden Schulen ganz klar war, man kommt eigentlich nie raus aus diesem Kreislauf. Von Geburt, Leben, Krankheit, Tod, Wiedergeburt. Und das war für den Buddha auch völlig klar. Ich Ich würde diese Erfahrung oder diese Einsicht, Erkenntnissen, die der Buddha da mit seinem himmlischen Auge beschrieben hat, gar nicht so für notwendig halten, dass man sich auf hunderte, tausende Wiedergeburten und sowas bezieht. Ja? Ich stelle mir vor, dass ich für mich selbst und in meinem Leben klar wahrgenommen habe, was ich erlebt habe, was ich getan habe, als hätte ich ein hundertprozentiges Geistbewusstsein gehabt. Also als hätte ich die Fähigkeit, ein lückenloses, viele tausend Seiten dickes Tagebuch tatsächlich präsent im Kopf zu haben. So hat es der Buddha für sich beschrieben. Da würde für mich aber, um sagen wir, zu der gleichen Einsicht zu kommen, die daraus folgt, auch mein eigenes Leben hinreichend, wenn ich das so durchschauen könnte, glaube ich. Ja. Das war die erste Nachtwache. In der zweiten ging ihm das Naturgesetz der ethischen Kausalität, also Karma, irgendwie auf, dass guten, also sage ich mal heilsamen Taten auch gute wiedergeburtliche Daseinsformen folgen und schlechten unheilsamen Taten eben schlechte Wiedergeburten. Zitat: Mit dem himmlischen Auge, dem klaren, über menschliche Grenzen hinausreichenden, sah ich, wie die Wesen vergehen und wieder erstehen, sah ich hohe und niedrige, glänzende und unscheinbare, wie ihnen je nach ihren Taten, ihrem Karma, günstige oder schlechte Wiederverkörperungen zuteil geworden war. Ich erkannte die Wesen, die von Körper, Rede und Denken schlechten Gebrauch machen, die erlangen nach dem Zerfall ihres Körpers, nach dem Tode schlechte Wiederverkörperung, sinken ab, verderben, geraten in die Hölle. Jene Wesen hingegen, die von Körper, Rede und Denken guten Gebrauch machen, die erlangen nach dem Zerfall ihres Körpers, nach dem Tode gute Wiedergeburt, geraten in den Himmel. Das ist also seine erste Erkenntnis, würde ich sagen, nämlich Karma. Ja. Muss ich nicht weiter erläutern. Also Ursache und Wirkung. Was macht mich frei und lebendig und glücklich und was macht mich eng, frustriert, unglücklich? Und wie sozusagen mein augenblickliches Dasein, wie ich im Moment bin und was ich im Moment lebe, dass ich das vorher, früher selber verursacht habe und dass ich heute Ursachen dafür setze, was mir morgen passiert. Während der letzten Nachtwache stieß Siddhartha zum dritten Wissen durch, zum Erkenntnis von Leiden und den vier edlen, sogenannten edlen Wahrheiten, die das Gerüst seiner Lehre darstellen, kennt ihr. Ich richtete, Zitat, ich richtete meinen Geist auf die Erkenntnis der Vernichtung der Einflüsse und erkannte wirklichkeitsgetreu, dies ist das Leiden, dies seine Ursache, dies seine Aufhebung und dies der Weg zu seiner Aufhebung. Und indem ich dies erkannte und einsah, wurde mein Geist von den Einflüssen Lust, Daseinsbegierde und Unwissenheit befreit. Und das Wissen ging mir auf, vernichtet ist für mich die Wiedergeburt. Verwirklicht habe ich das religiöse Leben, was zu tun war, ist getan. Diese Art von leidhaftem Leben gibt es nicht mehr für mich. Wenn ich mal von dem himmlischen Auge und der übermäßigen Geistesklarheit absehe, dann heißt für mich Erkenntnis oder Einsicht eigentlich noch lange nicht Verwirklichung. Ich habe viele Einsichten, ihr habt auch jeder viele Einsichten, wie ich mit mir umgehen sollte, was mich leiden macht, was mich glücklich macht, wie ich auf mein Denken und auf mein Reden achten sollte und so weiter. Die Einsicht ist da, aber verwirklicht ist ja immer das Problem, nicht? Die tiefen Einsichten, die wir hier so während eines Sessions irgendwo mal haben, wie klar, wie wach, wie aufmerksam wir eigentlich sein sollten, bleiben möchten, ja, wie wir unser Leben wirklich bewusster gestalten sollten, kaum sind wir zur Tür raus, oder unten jedenfalls, nicht? Wird es schon wieder brüchig mit der Verwirklichung. Ihr kennt die Ochsenbilder, nicht? Die ja so eine Entwicklung beschreiben bis zu dem erleuchteten Hotei im 10. Ochsenbild. Nicht? Das Wissen darum, in den Ochsenbildern, worum es eigentlich geht, also das, was wir so üblicherweise Einsichten nennen, ja, über Karma und so weiter, das ist, vermute ich mal, schon im 1., 2., 3. Ochsenbild da. Nicht? In dem Moment, wo er den Ochsen erkannt hat, dann kann man sich vorstellen, er hat ja auch schon von der Lehre des Buddha gelesen, gehört, das Wissen ist schon da. Aber der ganze Weg bis zu dem Hotei, der ist noch lang. Und ich finde diese Beschreibung des 10. Ochsenbildes so schön. Zitat, kein Buddha, kein Weg, keine Lehre, Lehre mit H, alles vergessen. Selbst der weiseste Heilige kann ihn nicht erkennen. Wie es ihm gefällt, besucht er die Weinkneipen und Fischbuden, die betrunkenen Menschen zu sich selbst erwachen zu lassen. Alles vergessen. Und den stelle ich mir halt so vor, wie ich das gestern oder wann schon so gesagt habe, nicht? Dieses Wissen darum, was heilsam ist und was nicht und sich danach auch zu verhalten, ja? Das hat er genauso verinnerlicht wie mein Beispiel von gestern, dass ich genau weiß und wie ich mich verhalten muss, wenn ich mit der Hand durchs Wasser fahre oder wenn ich ins Wasser gehe. Ja? Es ist einfach spontan da, ohne jedes Nachdenken, ohne dass ich da irgendwie einen Gedanken darüber verwenden müsste. Es ist einfach da. Ja. Und der Buddha behauptet, das hätte er durch seine 3 Nachtwachen, hätte das auch schon gehabt. Wenn er sagt, gesichert ist meine Erlösung, dies ist meine letzte Geburt, ein Wiederentstehen gibt es nicht mehr. Das war seine Überzeugung. Ich vermute mal, dass er wahrscheinlich auch recht hatte damit. Ja? Aber dass die Ursache dafür, dass das für ihn tatsächlich eine letzte Befreiung war, das waren nicht diese Einsichten, ja, sondern das war alle seine Arbeit, die er vorher gemacht hat. Ja, seine Askese, seine vielen Meditationen, seine unglaublichen Übungen. Ja, genauso wie ich immer sage oder denke, die Leute, die großen Zen-Meister, die ihre eigene Erleuchtungsbefahrung beschreiben, nach dem Motto, jetzt ist plötzlich alles aufgelöst, jetzt bin ich vollständig frei. Ja. Die haben auch 20, 30, 40 Jahre vorher geübt. Ja, so. Und bei denen, das gibt es ja auch, es gibt ja welche, Kostan zum Beispiel, der Mönch, der ganz oft hier war, den einige von uns kennen, der hat erzählt, er hat so einen Satori gehabt, bevor er angefangen hat mit Zen. Ja, ganz klar. So. Aber er hat dazu gesagt, die Wirkung war nicht so, jetzt ist alles erledigt und alles vorbei, sondern es war ein tolles Erlebnis, mit tiefer Einsicht vielleicht sogar verbunden. Ja. Aber seine Wünsche, seine Abneigungen, seine Vorstellungen waren damit nicht aufgelöst. Ja. Er wusste nur, und so ähnlich habe ich das ja auch erlebt, er wusste nur, aha, so kann die Welt aussehen, so kann mein Leben aussehen. Aber das bleibt dann nach einer relativ kurzen Zeit, je nachdem, was für ein dicker Klopper das war, bleibt das nur Erinnerung. Was für mich wichtig ist, vielleicht für uns, der Buddha sagt, so etwas wie vollständige Befreiung in einem kurzen Akt, in sowas wie Satori oder sowas, gibt es nicht. Sondern er sagt, seine vollständige Befreiung ist ein allmählicher Prozess gewesen. Eben sowohl vor den Nachtwachen, durch meditative Übungen, durch die Jhanas, durch Askese, als auch durch rationales Durchdringen in den Nachtwachen, also rationale Erkenntnis. Ja. Plötzliche Erleuchtung kommt im Pali-Kanon nicht vor. Und seine Erkenntnis am Anfang, also in der Lehre, in der Lehrrede, die er dann ja diesen vier Asketen, die ihn vorher ja verlassen haben, weil er wieder Reis gegessen hat und dann wieder getroffen hat, und seine erste Lehrrede, in der das Rad der Lehre sozusagen angestoßen hat, bezog sich auch wirklich nur auf das, was er in diesen Nachtwachen erfahren hat. Ja. Im Wesentlichen eben Karma und die vier edlen Wahrheiten vom Leiden. Ja. Und das waren Erkenntnisse, so schreibt jedenfalls Schumann, die es vorher schon gab. Das heißt, er hat da zu dem Zeitpunkt noch gar nichts Neues erfunden, sondern er hat es nur tiefer durchdrungen wohl, als es bisher bekannt war. Ja. Weil das, was ihn dann nachher von der Hindu-Lehre tatsächlich unterschieden hat, das war im Wesentlichen die Lehre von Nicht-Ich, also das ist dieses Selbst, das auch in den Wiedergeburten weitergeht, nach der Hindu-Lehre in Wahrheit nicht gibt. Und dass diese Befreiung nur ohne Hilfe von außen, göttlicher Hilfe tatsächlich stattfinden muss, dass du es wirklich selber machen musst und selber kannst. Auch das hat dann sozusagen die Trennung vom Hinduismus besiegelt. Das Nicht-Ich und es gibt diese ganzen Götter nicht. Ja. Und du brauchst sie auch gar nicht. Und die Frage nach Wiedergeburt, die ja in seiner ersten Nachtwache noch ganz, ganz manifest war, hat er später auch insofern geöffnet, dass er Fragen nach der Wiedergeburt, gibt es sowas oder gibt es nicht, nicht mehr beantwortet hat. Das war immer seine Art, wenn Sachen gefragt wurden, die man eigentlich gar nicht wissen kann oder wissen muss, hat er nicht gesagt, ich weiß es nicht, sondern hat es einfach nicht beantwortet. Insofern ist die Frage wahrscheinlich für Buddha auch gewesen, gibt es Wiedergeburten oder nicht, später offen geblieben. So, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Für mich war das die Nachforschung hier, wie war das eigentlich mit Buddha und seinen Nachtwachen und seiner Erleuchtung, war für mich ganz spannend. Danke.